Hallo und herzlich willkommen bei weltergesundheit.tv. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute zu Gast Gopert Nopert Klein, Heilpraktiker für Psychotherapie. Und er hat eine interessante Aussage getroffen, denn Angst als etwas gibt es gar nicht. Und ich habe euch in meiner Telegram-Gruppe gefragt, ob ihr gerne mehr dazu erfahren möchtet. Und ihr habt mit 93% mit Ja gestimmt. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß im Interview. Hallo Herr Klein, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie hier in unserer Sendung sind. Ich durfte einen Vortrag, eine Rede auf einer Demonstration von Ihnen sehen, wo Sie die These aufgestellt haben, Angst als etwas gibt es gar nicht. Und ich fand das unglaublich interessant und wollte heute ganz gern mehr davon erfahren, darüber erfahren. Und daher würde ich erstmal gern aus Ihrer Sicht wissen, was ist denn Angst?
Ja, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Erstmal ist Angst offiziell eins der meisten psychischen Störungen, sogenannten psychischen Störungen, unter denen die Menschen leiden. Und das heißt, wir erleben Angst als ein Etwas, was wir gerne loswerden wollen. Und damit ist schon die Falle oder das Problem verbunden, weil es im Kern gar nicht um Angst als ein Etwas geht, was man loswerden kann, sondern das ist ein Zustand im Körper, den wir dann so nennen, den wir so etikettieren, aber wir können das nicht als isoliertes Etwas loswerden. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man einen Ferrari hat und tritt das Gaspedal voll durch und dann tritt man die Bremse auch noch voll durch und dann fängt es an zu rauchen am Motor und dann versucht man den Rauch zu analysieren und versucht irgendwie den Rauch loszuwerden. So ungefähr ist das Spiel und das kann man natürlich endlos machen, solange man nicht sich um die Gaspedale kümmert. So, und diese Gaspedale und das Bremspedal haben wir auch im Körper. Das ist einmal der Parasympathikus für die Leute, die das ein bisschen aus der Medizinrichtung kommen, den Sympathikus. Und wenn die beide maximiert sind, wenn die beide maximal erregt sind oder unter Strom stehen, dann entsteht im Körper das, was wir Angst nennen. So, und man kann sich das so vorstellen, da muss man ein bisschen ausholen, weil sonst kann man, also es ist wichtig, dass wir das begreifen, weil wir sonst nicht damit richtig umgehen können. Wenn der Körper die Umgebung als gefährlich einstuft, dann führt das zu einem anderen Körperzustand. Der Körper macht sich bereit für Kampf und Flucht, das ist einfach die normale Biologie. Und das bedeutet im Wesentlichen, dass Energie bereitgestellt wird für massive körperliche Aktivität. Wenn der Organismus jetzt aber gleichzeitig nichts machen kann, wenn ich zum Beispiel eingesperrt bin oder eingeklemmt bin bei einem Unfall, dann kommen zwei Komponenten zusammen, nämlich eine gefährliche Umgebung, das Hochfahren des Körpers und das Nicht-Handeln-Können. Das heißt, der Körper kann diese Energie nicht umsetzen. Ja, der hat die also freigesetzt, aber Der kann nichts machen. Und wenn das zusammenkommt, dann hat der Körper ein Problem, weil der Druck sozusagen immer größer wird. Ja? Und dieses Zusammenspiel von diesen zwei Komponenten, nennt man auch traumatische Zange, das ist das, was im Kern zum Schluss zur Angst führt. Das ist das, was wir Angst nennen. Wenn also Aktivität da ist und die aber nirgendswohin kanalisiert werden kann, dann ist das, was wir dann erleben, nennen, also ein bestimmtes Stadium davon heißt Angst. So, ich kann jetzt das nicht wegbekommen, weil wenn ich das wegbekommen würde, wenn das gehen würde, wenn ich also die Angst einfach rausnehmen könnte, dann würde mir ein Teil meines Lebens fehlen, meiner Lebenskraft. Das ist nur verzerrte, blockierte Lebenskraft, die festgehalten ist. Und wenn ich da mit arbeiten will, wenn ich das ändern möchte, dann muss ich dem Organismus eine Möglichkeit helfen, diese Ladung, die darunter liegt, irgendwie umzusetzen. So, und das ist jetzt natürlich eine komplexe Geschichte, wie und welche Abstufungen es da gibt. Aber im Kern heißt Angst einfach, ich halte Bewegungsenergie oder man könnte auch sagen Aggression fest. Und wenn ich jetzt auf die Angst schiele, dann habe ich ein Problem. Ich muss gucken, wie komme ich an die darunter liegende Aggression und Körperenergie ran. Und wenn ich da dran bin, dann verschwindet die Angst automatisch. Es kann nicht gleichzeitig Angst und Aggression im Organismus sein. Das schließt sich gegenseitig physiologisch aus. Genauso, wenn man sich da mal reinversetzt, wenn ich in einem Überlebenskampf bin, kann ich nicht gleichzeitig Angst haben. Wenn ich um mein Leben renne, kann ich auch nicht gleichzeitig Angst haben. Das geht eben nur, wenn diese Energie staut. Und das ist wichtig, das erstmal zu wissen. Dann kann man sinnvoll damit umgehen. Wenn ich jetzt Angst therapieren will, dann habe ich einen Klienten, den kann ich 10 Jahre mit Angst behandeln und er kommt dann immer wieder und es ändert sich nicht grundlegend etwas.
Das heißt, also ich bin in dem Moment, wo ich diese Angst verspüre, sage ich jetzt mal, handlungsunfähig. Nun ist es ja so, dass Angstzustände oder überhaupt das Thema Angst in der Gesellschaft immer mehr zunimmt. Werden die Menschen denn immer handlungsunfähiger, kann man das so sagen?
Ja, die werden nicht immer handlungsunfähiger und es ist ja so, dass das, was ich gerade beschrieben habe, das ist ja sozusagen die Biologie erstmal. Mhm. Also das, wenn ich in Gefahr bin und nicht handeln kann, dann hat der Organ, dann spürt, dann ist das, wir haben dann diesen Zustand, das ist einfach normale Biologie, da ist nichts falsch mit. Mhm. Das, worunter wir leiden, worunter die Gesellschaft leidet, worunter die Menschen leiden, was auch dann als psychische Krankheit diagnostiziert wird, das ist was anderes. Mhm. Der physiologische Zustand ist derselbe, mit dem Unterschied, dass im Außen das Setting gar nicht mehr dazu passt. Das heißt, die Menschen haben Angstzustände, aber sie können erstens handeln und zweitens sind sie nicht mehr in einer gefährlichen Umgebung. Zum Beispiel, wenn jemand eine Panikattacke kriegt, wenn er in einen Aufzug geht. Er kann raus und die Umgebung ist objektiv nicht lebensbedrohlich. Das heißt, der physiologische Zustand passt nicht mehr zur Umgebung, das ist nicht mehr kohärent. Und wenn das eben nicht mehr aufhört, dann verpulvert der Organismus die Energie mit diesem Zustand und der hängt fest, der versucht, dieses Problem zu lösen oder diese Situation zu lösen, wo er früher nicht rauskam, aber die reale Umgebung ist gar nicht mehr so. Das heißt, der kann das Problem gar nicht lösen. So, und jetzt kommt's. Damit das nicht auffällt, muss der Organismus was projizieren, um das wieder rund zu machen. Das heißt, wir projizieren Körperzustände. Wenn wir also Angst haben, erfindet der Geist eine Geschichte von Gefahr in der Umgebung. Und wenn er was in die Zukunft projiziert. Und jetzt nützt es gar nichts, jemandem das zu erklären, das ist ja, du, das Flugzeug stürzt doch gar nicht ab, die sind super sicher oder ne, und so weiter. Das bringt gar nichts, weil der Ausgangspunkt eben diese Verzerrung im Körper ist. Und jetzt ist die Frage, wie ist das entstanden? Ne? Und wir können das alles zurückführen auf destruktive Beziehungsmuster in den ersten Lebensjahren. Das ist die eigentliche Ursache für das ganze Leiden, nicht nur für Ängste, sondern für das ganze Leiden in der Gesellschaft, bei einzelnen Menschen. Da ist genau das, das Kind erlebt Gefahr aufgrund sozusagen nicht liebevoller Eltern und Umgebungen und kann nicht handeln, weil es ein kleines Kind ist und ohnmächtig den Bezugspersonen ausgesetzt ist. Und wenn das jetzt nicht nur punktuell ist, also punktuell macht das nichts, aber wenn das Bindungsmuster ist, dann entsteht im Nervensystem wie so eine Plattform davon, von Gefahr und nicht handeln können. Ja, und später zeigt sich das dann, kann sich das in diffusen Ängsten zeigen und anderen Symptomen. Das heißt, wenn wir da wirklich hingucken wollen, was das ist, müssen wir schauen, wo das entstanden ist, in der Kindheit, in katastrophalen Bindungssituationen. Aber um das zu wandeln, reicht es aus, zu gucken, was jetzt im Kontakt zwischen uns Menschen passiert oder zwischen einem Menschen. Das heißt, jemand, der Angst hat, der muss nicht jetzt sich erinnern, was in der Kindheit passiert ist, sondern der muss schauen, was passiert zwischen mir und anderen Menschen. Also was passiert in nahestehenden Beziehungen, in der Partnerschaft. Und da ist dann immer zu sehen, dass bestimmte innere Räume nicht kommuniziert werden. Und das sind genau die Räume, die auch in der Kindheit keinen Raum hatten. Das heißt, wir reinszenieren die Kindheit in jedem Moment neu mit nahestehenden Menschen. Und wenn wir das verstehen, und manchmal braucht es einen Therapeuten, um das auseinanderzubekommen, aber in dem Moment, wo wir das verstehen, löst sich das alles auf und die ganze Ladung wird frei. Und in der Therapie sieht man dann zum Beispiel sehr viel Wut, rasende Wut. Ja, wir haben ganz viel Wut und Hass im System hängen und Angst ist letztlich nichts anderes als eben diese Wut. Und die wird dann in der Therapie sichtbar und entlädt sich dann über den Körper und dann ist das System frei und die Angst ist weg und es ist wie so ein Aufwachen so. Ja? Hm. Was war das? Moment mal.
Das heißt, es hilft in dem Moment in die Kommunikation zu gehen?
Also da müssten wir jetzt nochmal gucken, was da im Einzelnen hilft. Kommunikation ist immer gut, weil das, was unsere Körper brauchen, Stichwort Polyvagaltheorie, ist Sicherheit. Unsere Organismen wollen nichts weiter als Sicherheit. Und Sicherheit für uns Säugetiere bedeutet immer Bindung in einer Gruppe oder wenigstens mit einem anderen Menschen. Das hat einfach mit der Evolution zu tun. Die Säugetiere sind entstanden durch Zusammenarbeit und dadurch waren die mächtiger als die Reptilien. Die Reptilien haben keinen sozialen Kontext. Also wenn man jetzt 7 Schildkröten irgendwo hinsetzt, die laufen kunterbunt durcheinander, die stoßen an, aber die beziehen sich nicht aufeinander. Und wir Säugetiere, wir haben halt gelernt, uns aufeinander zu beziehen und das hat uns den Vorteil gebracht. Und wir sind von unserer ganzen Physiologie her Säugetiere. Und deswegen ist das primäre Bedürfnis von uns, uns zu verbinden mit anderen Menschen. Und wenn wir das machen, dann gibt es im Körper eine physiologische Änderung, weil wir dann sicher sind. Dann kann sich der Organismus leisten, zu entspannen. Weil Entspannen unter Lebensgefahr ist potenziell tödlich. Deswegen macht das der Organismus nicht. Der entspannt sich nur, wenn es sicher ist. Weil für die Entspannung gebe ich Vigilanz auf, Reaktionsbereitschaft. Ich bin dann nicht mehr so schlagartig kampfbereit, sondern ich entspanne, lass los und der Körper fängt an, sich zu regenerieren. Und wenn wir in Kontakt treten, dann signalisieren wir unserem Körper, dass es sicher ist dadurch. Und das Problem ist ja, dass bestimmte Räume seit der Kindheit aber nicht in Kontakt kommen konnten. Aggression, Bedürfnisse. Und dann dadurch kriegt der Organismus keine Sicherheit. Und dann haben wir einen Teufelskreis. Ich bin nicht sicher, also traue ich mich nicht zu kommunizieren. Das wiederum erzeugt Eindrücke von Gefahr und so hängen wir in diesem Kreislauf fest. Und wir können das durchbrechen, indem wir uns trauen, mit nahestehenden, vertrauenswürdigen Menschen endlich das auszusprechen, was wir seit der Kindheit festhalten. Ich nenne das immer unser Tabu. Und das ist was, was wir am wenigsten uns trauen zu sagen. Zum Beispiel Bedürfnis nach Nähe, Kontakt oder Bedürfnis nach Autonomie, Wut. Und wenn das durchläuft und der andere das sozusagen hören kann und es damit kein Problem gibt, dann gibt es eine Transformation.
Dann habe ich das Gefühl, dass ja gerade der Kontakt so in der heutigen Gesellschaft ja oft das Problem ist. Also gerade durch jetzt eben auch Handy, dass man eben mal schneller eine SMS schreibt oder nicht mehr so viel miteinander telefoniert, viel eben durchs Internet. Fehlt denn auch so der Kontakt eigentlich so in der heutigen Gesellschaft, dass die Menschen einfach nicht mehr miteinander kommunizieren?
Ja, wir kommunizieren eigentlich überhaupt nicht mehr miteinander, weder über SMS noch in einem echten Kontakt. Wir erfahren nichts mehr voneinander. Wir tauschen nur noch mentalen Content aus. Ja, niemand sagt oder es wird ja nicht mehr von innen heraus kommuniziert, was mit uns ist. Zum Beispiel, ich bin traurig, ich sehne mich nach Nähe. Ich bin wütend auf dich. Das kann ja fast keiner mehr, sondern wir machen mentales Ping-Pong. Also wir sind identifiziert mit dem Inhalt auf der mentalen Ebene und dann machen wir mentales Ping-Pong und nennen das dann Unterhaltung oder sogar Freundschaft. Aber von dem Innenleben erfahren wir fast gar nichts mehr. Und die Menschen sind so verloren, die wissen überhaupt nicht mehr, wie sie noch miteinander umgehen sollen, wie sie ihren ganzen Wahnsinn im Inneren überhaupt noch irgendwie geregelt bekommen sollen. Und das hängt alles nur daran, dass wir nicht mehr in Kontakt sind. Ja.
Natürlich schwierig für Menschen, die, kann ich mir jetzt vorstellen, ja auch Angstzustände haben, dann irgendwie zu versuchen, nach außen mit anderen in Kontakt zu gehen, wenn die Menschen auch gar nicht mehr bereit sind zu reden. Was kann denn jemand tun, der zum Beispiel sich nicht mehr getraut, rauszugehen und nur noch deswegen zu Hause bleibt? Also es gibt auch wirklich viele Menschen, die überhaupt schon diese Angststörung haben, Kontakt mit anderen Menschen überhaupt zu haben.
Ja, ich muss nochmal darauf hinweisen, es gibt keine Angst, sondern rasende Wut, die in dem System ist und das ist nicht sicher genug, dass das als Wut erscheinen darf, also nennen wir das Angst. Und der Ausstiegspunkt ist, dass genau das zu kommunizieren, ich habe Angst. Und wenn es niemanden gibt, der das sozusagen hören kann, dann braucht es Therapie. Ja, dann muss ich mich irgendwo hinwenden, wo jemand... Weil ich kann, was viele ja versuchen, die haben Angst, sind isoliert und haben Angst und dann versuchen die an der Angst vorbei soziale Kontakte herzustellen. Das funktioniert niemals, das ist unmöglich, weil das System an diesem Punkt festhängt. Und das kann man sich ja so vorstellen, wenn ich in Lebensgefahr bin, dann wird es schwierig für mich irgendwie eine Freundschaft aufzubauen. Ich muss also erst die den Eindruck von Lebensgefahr aus dem System rausnehmen, dann kann ich überhaupt erst in den wirklichen Kontakt treten. Und der Weg dahin wäre eben, den Zustand, der jetzt da ist, zu kommunizieren. Hm. Und wie gesagt, wenn keine sichere Umgebung dafür da ist, dann braucht es einfach ein therapeutisches Setting. Ja. Aber was man alleine machen kann, ist immer, wenn man das weiß, dass Angst eigentlich Aggression ist. Und Depression ist übrigens das Gleiche. Das ist alles ein Kontinuum. Ne? Wenn die Angst zu lange anhält, wird es dann irgendwann zu Depression. Aber wenn man das weiß, dass das eigentlich Aggression ist, dann kann man zum Beispiel, wenn man Angst hat, einfach mal Turnschuhe anziehen und in den Wald gehen und rennen. Rennen bis zum geht nicht mehr. Und wenn man völlig erschöpft ist, kann man nochmal gucken, ob die Angst immer noch da ist. Oder richtig schreien und hauen. Ja? Vielleicht einen Raum mieten, wo man nicht gehört wird. Schreien und hauen, dann kann die Angst sich auch nicht halten.
Höre ich ja immer wieder und das widerspricht sich natürlich jetzt für mich. Gerade, ich habe mich ja klar auf das Interview vorbereitet und dann gibt man natürlich auch bei Google ein, Angst. Und dann liest man halt immer wieder, ignoriere nicht deine Angst, du musst in die Angst gehen. Klingt ja dann wirklich gruselig, ne? Ja. Also, dass man wirklich sich mit der Angst so konfrontiert, dass man sich sozusagen in diese Angst hineinfühlt. Das liest man tatsächlich sehr, sehr häufig.
Das ist völliger Unsinn. Ja. Das ist völliger Unsinn, weil dann überhaupt nicht verstanden wird, wie das Nervensystem funktioniert, was Angst ist und wie der Organismus sich heilen kann oder transformiert wird. Wenn ich das mache, dann bringe ich im schlimmsten Fall Menschen in die Psychiatrie. Das heißt, jemand, der sehr instabil ist und ich sage dem dann, ja, geh da noch rein. Also es ist ungefähr so wie jemand, der ist gerade so, der kann nicht schwimmen und der hält sich gerade so über Wasser und zappelt und zappelt und zappelt und schreit und prustet. Und dann sage ich dem, lass mal los, übergib dich mal dem Wasser, dann säuft er ab. So, das heißt, einmal ist es gefährlich, diese Anweisung. Das ist gefährlich. Und zum Zweiten ist es gar nicht nötig. Das ist ja das Kuriose. Hm. Angst heißt, der Körper stuft die Umgebung als gefährlich ein und ich kann nicht handeln. Wenn ich den Organismus da noch weiter reinbringe, kann es sein, dass derjenige instabil wird. Der Witz ist ja aber, dass dieser Zustand keine Entsprechung mehr in der Realität außen hat. Das heißt, es ist völlig sinnfrei, den Organismus da weiter reinzubringen, weil es stimmt ja gar nicht, die Umgebung ist ja gar nicht mehr lebensgefährlich. Es gibt also überhaupt gar keinen Grund, in die Angst reinzugehen. Es gibt überhaupt null Grund, mit Angst irgendwas zu machen oder da reingehen zu wollen oder das fühlen zu wollen oder damit zu sein, wie es in der spirituellen Szene oft heißt, sondern man muss den Organismus sofort da rausbringen. Es gibt keinen Grund mehr für Angst. Da ist nichts drin zu holen. Also da ist nichts drin zu finden. Und das macht man, indem man Signale von Sicherheit in das System bringt. Entweder als Therapeut oder man hilft sich selber, indem man zum Beispiel in Kontakt tritt oder den Körper bewegt. Dann ist sofort Schluss mit Angst in den meisten Fällen. Und das mache ich auch in der Therapie. Ich lasse niemanden in die Angst reingehen. Wozu? Ich signalisiere dem System, dass es sicher ist und ist Schluss mit Angst. Ja, das sind gefährliche Anweisungen. Man muss unterscheiden. Woher diese Anweisungen kommen, das ist nicht ganz falsch. Ich muss gucken, ob, wenn was aufsteigt aus dem emotionalen Bereich, was für mich schwierig ist, dann kann es sein, ab einem bestimmten Punkt von Stabilität, dass ich da reingehen muss und das integrieren muss. Wenn es aber um Angst geht, dann ist der Körper in Gefahr oder stuft die Umgebung als gefährlich ein und da ist nicht der Raum für Integration. Also man muss diese Ebenen unterscheiden. Es geht einmal um Überleben und einmal um Erfahrungsräume im sozialen Kontext, also um die Gefühlsebene. Das ist eher limbisches System und Angst ist eher Hirnstamm. Das sind unterschiedliche Ebenen und ich muss eben genau sehen, was mit jemand los ist, um demjenigen die richtige Anweisung zu geben. Und diese Dinge sind halt leider, die stehen halt so. Und jemand, der jetzt Probleme hat mit Angst, kommen wir zum nächsten Thema, der sucht sich immer Anweisungen, die zu seinem traumatischen Kontext passen. Ja, das heißt, das kann sein für jemand, dass sich das sinnvoll anfühlt. Ich soll in die Angst reingehen. Weil das gefährdet sein altes System nicht, sondern das zementiert das noch. Und das hört sich dann für die Leute kohärent an. Ja. Das ist ganz tricky.
Es ist quasi so, als wenn derjenige dann immer wieder in die Opferhaltung geht?
Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Es gibt ja Leute, die steigern sich dann auch richtig rein. Ne? Und zum Beispiel, wenn jemand einen hysterischen Anfall bekommt oder ein Flashback, ja, dann sagt man demjenigen nicht, geh da rein, sondern dann wirkt man massiv auf das System ein, bis hin zu anschreien, um denjenigen zurückzubringen und aus diesem Zustand rauszubringen. Und dann wacht der wie auf, so, was war das jetzt?
Mhm. Aber warum sind jetzt manche Menschen anfänglicher für Angst oder Aggression als andere? Hat das wirklich immer was mit der Kindheit zu tun? Oder ist es nicht auch oft so, dass Menschen dann später auch Ängste entwickeln, wie zum Beispiel eben gerade, wenn ich das jetzt mit der ganzen Corona-Zeit gesehen habe, wo ja auch sehr viel Angst in den Medien geschürt worden ist?
Also meiner Meinung nach ist jemand, der integriert ist und keine Sachen mehr in seinem System hängen hat, der hat in dem Sinne keine Angst vor Corona, weil der so in der Realität verankert ist, dass der sich von diesem Brimborium, was uns da erzählt wird, überhaupt nicht mehr Schurke machen lässt. Also ich habe zum Beispiel keine Angst, nie gehabt, was Corona angeht. Und Menschen, die eben Dinge in ihrem System nicht gelöst haben, die suchen sich immer Projektionsflächen. Das System sucht immer sozusagen im Außen Flächen, wo es den verzerrten Körperzustand hin projizieren kann als Begründung. Und Corona ist super. Da kann das alles da drauf projiziert werden. Tatsächlich ist es wie so für diese Menschen wie eine Erleichterung, weil es ist ja jetzt da draußen. Ich habe eine Projektionsfläche endlich für diesen Wahnsinn hier. Also ist es nicht mehr hier, sondern da draußen. Das heißt, für viele ist dieses Corona-Horror-Szenario wirkt für den Körper erleichternd. Ja, und wenn das Corona nicht da ist, dann sucht sich das System irgendwas anderes, zum Beispiel Klimawandel oder Angst vor einem Einbrecher oder egal was, Hauptsache wir haben eine Story, um das kohärent zu machen, weil sonst würde das auffallen, dass hier ein Körperzustand ist, der gar nicht mehr zur Umgebung passt.
Und warum tun dann trotzdem die Medien so mit Angst arbeiten, wenn sie eigentlich die Menschen, sage ich mal, die gesund sind, gar nicht so berührt? Also dass man sich dann quasi so gar nicht drauf, also mich hat es persönlich jetzt auch nicht gestört, ich habe mich da auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, aber ich kann mir gerade vorstellen, dass jetzt zum Beispiel Eltern, die vielleicht sonst eher sich in Sicherheit wiegen, gerade dann Angst um ihre Kinder haben, die ja, sage ich mal, jetzt wirklich auch starke Probleme mit der Schule haben, dass die Medien da so immer wieder schlechte Nachrichten verbreiten und man sieht ja auch, dass im Fernsehen gerade eigentlich 80% der Nachrichten sind negativ. Ne?
Ja, das ist halt ein komplexes Thema. Ne? Wir haben es einfach mit zwei Polen zu tun. Wenn wir als Kind keine sichere Bindung erfahren haben, dann gibt es letztlich nur zwei Varianten, wie wir damit umgehen können. Das eine ist sozusagen in die Abschaltung, Unterwerfung, Passivität rausnehmen zu gehen. Das andere ist in den Gegenpol zu gehen, Machtausübung, Hass, Gewalt sozusagen übermäßig auszuleben in Beziehungen. In beiden Fällen bin ich nicht im Kontakt mit mir und nicht im Kontakt mit einem Gegenüber. Und wir sehen diese Pole in der Gesellschaft. Ja? Und das, was über die Medien, und die Medien sind ja nur quasi Transfermedien, dessen, was von der Politik aus ausgesandt wird, da sehen wir einfach diesen anderen Pol. Das heißt, wir haben den einen Teil, der Macht ausüben will und Angst erzeugt. Der andere Teil möchte die eigene Kraft abgeben, möchte gesagt bekommen, was los ist. Und das ist das Spiel, was wir hier sehen. Deswegen kann man gar nicht sagen, die sind daran schuld. Die können das nur machen, weil es auf der anderen Seite eine passive Bevölkerung gibt, die das andere Spiel spielt. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel das wegnehmen würden mit den Medien und mit den, sagen wir mal, Machtpolitikern, wenn wir das wegnehmen würden, dann hätten die Menschen ein Problem, weil die würden dann in ihre Verantwortung kommen. Und könnten das nicht mehr irgendwo hin projizieren. Denen fehlt dann die Projektionsfläche. Das würde die unruhig machen. Ja.
Aber es ist nicht auch so ein Stück weit so, das finde ich so. Ja, also mir ist es auch immer unglaublich wichtig, dass die Menschen wieder in die Eigenverantwortung kommen. Und ich aber irgendwie das Gefühl habe, das System genau diese Eigenverantwortung die Menschen immer mehr nimmt. Zum Beispiel eben auch das Schulsystem, Kindergärten. Ne? Da werden ja schon den Eltern sozusagen die Kinder, sage ich mal, mehr oder weniger entzogen. Ja. Jetzt sind die Kinder plötzlich zu Hause und die Eltern sind völlig überfordert.
Genau. Ja, das ist. Wir haben immer diesen, wir haben sozusagen immer den Machtteil und den Passivitätsteil. Und dieses System, wenn das das Spiel weiterspielen will, braucht es zwei Seiten. Es braucht diese Struktur, die Schule, die Sie angesprochen hatten, die Medien, diese ganzen Strukturen. Und es braucht aber auch auf der anderen Seite Eltern, die das alles mitmachen.
Da gibt es eine ganze Menge.
Ja, und das ist das Problem. Wenn sich die Eltern, das ist ja das, was ich immer wieder sage, ich sage das den Eltern immer und immer wieder, tut euch zusammen in einer Klasse, verweigert die Hausaufgaben, sagt, das machen wir so nicht mit, diesen Terror und so weiter und so weiter, tut euch zusammen, das passiert halt nicht. Und deswegen kann man halt mit den Menschen machen, was man will. Wir sind gespalten und deswegen kann man regiert werden. Ne? Mhm. Aber wenn wir das nicht machen, wenn sozusagen irgendwann das Leiden so groß ist, und das wird darauf hinauslaufen, weil wenn zum Beispiel Kinder geimpft werden und die kommen dann schwer krank zurück, dann werden sich die Eltern anfangen, Gedanken zu machen, dann werden sie nicht mehr passiv bleiben. Und wenn die Menschen an diesem Punkt sind, dann hört das Spiel auf. Aber wir können halt schlecht sagen, der Teil, der die Macht ausübt, soll aufhören. Das funktioniert einfach nicht, sondern das muss von beiden Seiten ausgehen, aber mindestens auch von denen, die sozusagen in der Opferhaltung sind. Ja, und das ist auch was, diese Passivität ist auch was sehr Aggressives gleichzeitig. Ja, ich nehme mich raus und weise dem anderen die ganze Verantwortung zu.
Das erinnert mich immer an den Punkt, wo ich immer sage, so der Mensch lernt nur durch Schmerzen.
An dem Punkt, wo wir sind, offensichtlich, ja.
Offensichtlich.
Ja, es braucht Leiden zum Aufwachen. Freiwillig.
Nee, freiwillig macht es keiner, ne? Sieht man ja auch auf der Straße, sind halt einfach viel zu wenige. Wenn man eben sieht, wer jetzt auch gerade in Corona-Zeiten alles zu den Demonstrationen gegangen ist.
Ja.
Oder eben auch Impfpflicht und so weiter und so fort. Ne? Da sind tatsächlich sehr, sehr wenig Menschen auf der Straße. Und dann hört man halt auch immer viel, dass die eigentlich viel zu sehr beschäftigt sind. Also gerade der Mittelstand, da geht natürlich auch viel Arbeit. Man wird natürlich viel abgelenkt.
Genau.
Wobei ich auch glaube, dass viele sich da auch gerne ablenken lassen.
Ja, wir lassen uns immer von dem ablenken, was zwischen uns passiert. Immer nur davon. Und wenn das in den Mittelpunkt rückt, dann hört dieses Spiel auf. Und wenn die Menschen irgendwann das wollen, dann werden die sich befreien. Weil nur durch das Verbinden können die Menschen die Energie hochbringen und in ihre Kraft kommen. Und da entsteht so eine Kraft, also das kann man sehen, wenn ich jetzt ein Wochenende mache und ne, am Anfang sind das Fremde und wenn die dann aber sich alle ausgetauscht haben, das kocht, das ist so viel Energie, man kann solche Menschen dann nicht mehr steuern oder so, sondern das geht nur, indem diese Spaltung aufrechterhalten wird. Und wenn sich die Menschen ablenken lassen, statt dahin zu gucken, dann hört das einfach nicht auf. Deswegen halt auch meine Arbeit, dass ich tue alles, damit dieses Wissen endlich in die Gesellschaft kommt. Ja, dass wir nur dahin, was jetzt hier passiert zwischen uns.
Ja, ja. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich sehe, dass eine Freundin von mir, sage ich mal, diese Ängste oder diese Wut entwickelt? Wie kann ich ihr denn da am besten helfen? Oder wie kann ich auch andere Menschen, ja, Aufklärung leisten, finde ich auch immer so ein bisschen widersprüchlich, ne? Weil es oft auch nicht ankommt, aber was kann man denn, sage ich mal, aktiv tun, um die Menschen so, ja, ich sag jetzt mal, aufzuklären?
Ja, zum Aufklären einfach die Informationen geben, Polyvagaltheorie von Stephen Porges, Narren von Lawrence Heller, das sind so die Stichworte, wenn man das wirklich sich angucken will. Ansonsten kann man sagen, zum Beispiel du, das mit der Angst, das ist vielleicht einfach ein bisschen Aggression. Du kannst ja mal gucken, worauf du eigentlich wütend bist. Und Wut und Aggression entsteht immer, wenn Grenzen überschritten werden. Das ist die natürliche Abwehrreaktion des Körpers bei Grenzüberschreitung. Weil Grenzüberschreitung heißt Gefahr. Das heißt, wenn jemand Angst hat, das sind einfach so Kaskaden. Wir können auch ganz hinten ansetzen. Von Depression über Angst, über Wut, Hass, Grenzüberschreitung. Also wo, wenn das jemand hat, bedeutet das in seinem Leben, dass er irgendwo ständig seine Grenzen überschreiten lässt oder das mit sich selber macht, eigentlich eine Wahnsinnswut hat, die dann auch noch unterdrückt und dann sagt er, ich habe Angst und später dann, ich habe Depression. Also könnte man fragen, sag mal, gibt es irgendwas, was du eigentlich überhaupt nicht magst, was dir dauernd gegen den Strich geht? Gibt es jemand, der irgendwas mit dir macht, was dir nicht gut tut? Bist du eigentlich wütend vielleicht? Ja? Mhm. Du sagst zwar, du hast Angst, aber könnte es sein, dass du eigentlich stinksauer bist und dann macht es bei vielen schon Klick. Und vielleicht braucht es aber auch halt Therapie. Ne? Man kann sagen, man kann erklären, was das ist und so ein bisschen das anschieben und vor allem auch zuhören und sagen, ja, ich bin da, du musst keine Angst haben. Ja, also auch immer Sicherheit signalisieren. Sicherheit heißt immer, ich bin da, Ja, ich gehe nicht weg und überschreite auch deine Grenzen nicht. Ja, und das kann schon sein, dass dann was passiert. Aber da das ja meistens in der Kindheit entstanden ist, wird es wahrscheinlich bei vielen dann auch nicht an der Therapie vorbeiführen. Und zwar meine ich jetzt nicht eine jahrelange Therapie, sondern so eine kurze Informationsupdate. Und als Therapeut kann man das sehr schnell aktualisieren, das System. Das für viele Menschen reicht für mich ein Gespräch, um das zu kippen. Ja, ja. Okay. Das geht ganz schnell. Da kommt jemand mit Depression, dann spürt er Angst, dann kommt er an die Wut ran, die kriegt einen Raum, kann sich ausdrücken, dann kommen Tränen und das war's. Ne? Kann sein, dass das in einer Runde passiert.
Ne? Ja, ich kann mir das schon gut vorstellen. Also man merkt ja auch, dass Menschen, die, sage ich mal, depressiv sind, auch immer ja, so eine hohe Gereiztheit haben. Mhm. Ne? Mhm. Dass sie sehr schnell, naja, schon ja, laut werden oder einfach so genervt sind. Mhm. Das merkt man ja doch sehr schnell, wenn man mit Menschen zu tun hatte, die, sage ich mal, Depressionen haben.
Genau, und wenn man das als Einstiegstor nimmt, ja, dann kommt man an die Aggression ran. Und dann, in dem Moment, wo die Wut da ist, kann es keine Depression geben. Also sind alles Zustände, die sich gegenseitig ausschließen. Depression, Angst, Wut und Entspannung schließt sich physiologisch gegenseitig aus. Ich kann das nicht gleichzeitig haben. Und trotzdem ist es aber dieselbe Energie, die ist dann nur immer weiter verzerrt. Und da kann man das ist linear, man kann da linear hin und her gehen, ja.
Und manchmal muss man halt einfach auch so ein paar, kann ich mir vorstellen, Kleinigkeiten manchmal im eigenen Leben einfach ändern, die das schon auch manchmal zum Kippen bringen. Oder in einer Partnerschaft. In einer Partnerschaft, sag ich mal, sind die Trennungen ja auch immer größer, ne? Also, dass die Menschen einfach immer mehr Probleme haben, Beziehungen zu führen.
Ja, das, okay, also Beziehung aus meiner Sicht heißt gar nicht was ändern zu müssen, sondern wenn ich was ändern will, heißt es eigentlich immer, ich habe was nicht kommuniziert. Mhm. Und wenn ich mich trenne, ist das die finale Erklärung, dass ich das Eigentliche, was ich seit der Kindheit festhalte, auch da wieder nicht kommuniziert habe. Weil wenn ich alles kommunizieren kann, dann muss ich weder angreifen, das heißt was ändern, noch muss ich mich trennen, noch muss ich erstarren. Wenn ich alles kommuniziere, dann in dem Moment ist die Welt in Ordnung, da muss ich nichts ändern. Es geht also nur um die Kommunikation, um mehr nicht. Also es geht nicht mal darum, Beziehungsprobleme zu lösen. Wenn ich Beziehungsprobleme lösen will, dann bin ich ja nicht im Mitteilen, dann bin ich nicht im Austausch. Und dieser Austausch, dieser Energiefluss ist aber das, was uns das Glück bringt.
Aber darauf werden wir noch in einem zweiten Interview näher drauf eingehen. Thema Beziehung. Bis dahin sage ich aber vielen lieben Dank für die Information. Und ja, alles Gute.
Danke.
Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten abonniert gerne unseren Kanal, damit könnt ihr uns super unterstützen. Oder lasst uns eine kleine Spende da. Auch darüber freuen wir uns. In diesem Sinne, bleibt gesund.